Ja, nachdem wir die beiden ersten Wochenabschnitte hatten, die sich mit universaler Geschichte befassen, beginnt jetzt die Geschichte einer spezifischen Familie, der Familie Abrahams, der uns einige Abschnitte begleiten wird, dann seine Nachkommen. Der Wochenabschnitt beginnt damit, dass Gott Abraham auffordert, aus seiner Heimat hinauszuziehen, in das Land, das er ihm zeigen wird. Abraham geht mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot und kommt in das Land Kanaan, durchzieht es, kommt zunächst nach Sichem, das heutige Nablus im Norden, weiter an einen Ort zwischen Bethel und Ai, der etwas nördlich von Jerusalem liegt, kommt dann in die südliche Negev-Wüste. Und dann heißt es auch sehr schnell, eigentlich erst gerade als angekommen, dass er wegen einer Hungersnot nach Ägypten geht. Und an der Grenze zu Ägypten bittet er seine Frau Sarah, sich als seine Schwester und nicht als seine Frau auszugeben, weil er Angst hat, ansonsten wegen seiner schönen Frau getötet zu werden. Daraufhin wird Sarah in das Haus des Pharao geholt, der diese schöne Frau eben gerne für sich haben möchte. Das Haus und Abraham bekommt dafür reichliche Belohnung. Aber Pharaos Haus wird dafür mit Plagen geschlagen. Er begreift, dass die Frau verheiratet ist und gibt sie an Abraham zurück. Und die beiden zusammen mit Lot ziehen mit reichem Besitz zurück in das Land Kanaan. Dort trennt sich Abraham von seinem Neffen, weil das heißt, dass Streit zwischen den Hirten der beiden entsteht, weil das Land nicht groß genug ist. Und Abraham, der ja eigentlich das Familienoberhaupt ist, lässt Lot die Wahl, sich zu entscheiden, wo er sich niederlassen möchte. Lot wählt die Umgebung des heutigen Toten Meeres, die Stadt Sodom, wo hier schon angedeutet wird, das ist eine nicht besonders glückliche Wahl, war einerseits eine schöne Gegend, aber andererseits Leute, die ethisch hochproblematisch sind. Wie das ausgeht, werden wir dann beim nächsten Wochenabschnitt hören. Abraham kommt dann auch ziemlich schnell, nachdem er sich getrennt hat von Lot und sich selber bei den Eichen von Mamre in Hebron niedergelassen hat, in die Situation, seinen Neffen retten zu müssen, denn Lot wird als Gefangener weggeführt, als Könige aus dem mesopotamischen Bereich gegen den König von Sodom und die Könige der Nachbarstädte kämpfen. Und als Abraham davon hört, setzt er ihnen sofort nach und kommt auf diesem Zug bis kurz vor Damaskus. Es gelingt ihm dann, seinen Neffen und alle übrigen Gefangenen zu befreien. Danach folgt die Begegnung mit Melchisedek, dem König von Salem, den man wahrscheinlich mit Jerusalem identifizieren kann, ein rätselhafter Priesterkönig, der nur hier und noch einmal in den Psalmen erwähnt wird, später für die christliche Tradition ganz wichtig geworden. Nach diesem Feldzug, könnte man fast sagen, Abrahams, hat er noch mal eine nächtliche Vision, wo Gott ihm noch einmal sowohl Nachkommen als auch das Land verspricht. Eine erschreckende Vision mit zerteilten Tieren und auch der Ankündigung, dass seine Nachkommen 4 Generationen in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehören wird und dass sie unterdrückt werden. Im folgenden Kapitel ergreift dann Sarah die Initiative. Nachdem Abraham jetzt schon mehrfach verheißen worden ist, dass er reiche Nachkommen haben wird, aber sie kinderlos ist, gibt sie dem Abraham ihre ägyptische Magd Hagar, damit auf diese Weise sowohl Abraham einen Sohn bekommt, als auch Sarah in Stellvertretung ihrer Magd sich als Mutter sehen kann. Das Ganze, Hagar wird sofort schwanger und das Ganze führt dann zu einem Konflikt zwischen den Frauen, zwischen Hagar, die Stellung ihrer Herrin nicht mehr akzeptiert und Sarah, die zornig über ihre Magd wird, sodass Hagar schließlich in die Wüste flieht, wo ihr dann ein Engel sagt, dass sie einerseits zurückkehren muss, aber andererseits auch die Mutter eines großen Volkes werden wird. Und dann wird von Hagar Ismael, der erstgeborene Sohn Abrahams, geboren. Danach folgt dann das Gebot der Beschneidung. Und auch dort wird noch einmal eindeutig Abraham gesagt, dass es Sarah ist, von der der eigentliche Sohn geboren wird. Auch die Namen der beiden werden jetzt in Abraham und Sarah geändert. Und unser Wochenabschnitt endet dann damit, dass Abraham und Ismael beschnitten werden. Also auch hier wieder eine Fülle von Erzählungen. Man könnte unendlich viel dazu sagen. Ich habe mal versucht, so zu einzelnen Abschnitten ein paar Dinge herauszusuchen. So als erstes auch ein Beispiel dafür, wie traditionelle jüdische Auslegung damit umgeht, dass zwei scheinbar einander widersprechende Texte da sind, die was eben nach bibelkritischer Exegese oft mit unterschiedlichen Quellen gesehen wird. Und die traditionelle Exegese versucht eben eine inhaltliche Verbindung zu schaffen. Und zwar ist die Frage, die hier im Raum steht, wir hören ja am Anfang unseres Wochenabschnitts, dass Gott Abraham befiehlt, sein Land zu verlassen. Aber die Verse vorher, am Ende des letzten Wochenabschnitts, haben wir ja schon gehört, dass Terach, Abrahams Vater, zusammen mit Abraham und seinem Neffen Lot, ihre Heimat, den Ur-Kasdim, verlassen hat und schon bis nach Haran gekommen ist. Also wie, und wenn Abraham schon in Haran ist, wie kann der Gott zu ihm sagen, dass er aus seinem Land ausziehen soll, denn er ist ja schon längst ausgezogen. Und ich habe dafür jetzt die Erklärung von Ramban gebracht, und das ist auch insofern praktisch, weil Ramban auch meist erstmal seine Vorgänger zitiert und vor allen Dingen Rashi und Ibn Ezra, sodass wir dann durch das Zitat auch gleich deren Auslegungen mit dabei haben. Also wir haben die Worte aus deinem Land und deinem Geburtshaus. Rashi schrieb, war er nicht schon mit seinem Vater von dort ausgezogen und bis Haran gekommen? Vielmehr sagte ihm der Heilige, gepriesen sei er, Folgendes. Entferne dich noch weiter vom Haus deines Vaters. Das heißt, wir haben einen dreifachen Ausdruck, dass Abraham aus seinem Land, aus seinem Geburtshaus und aus dem Haus seines Vaters ausziehen soll. Und Rashi versucht jetzt den Widerspruch so zu lösen, dass er sagte, aus deinem Land und deinem Geburtshaus, das ist schon geschehen, als er mit seinem Vater losgezogen ist. Aber er ist ja immer noch im Haus seines Vaters, jetzt in Haran, und darum gilt jetzt erst vom Haus deines Vaters. Und Rabbi Abraham, Ibn Ezra, legte aus, er sagte bereits zu Abraham, geh für dich aus deinem Land. Denn dieses Wort geschah, als er noch in Ur-Kasdim war. Und dort befahl er ihm, sein Land, sein Geburtshaus und sein Vaterhaus zu verlassen, die dort waren. Also Ibn Ezra sieht Land, Geburtshaus und Vaterhaus als denselben Ort. Aber er sagt, die Tora erzählt nicht notwendigerweise in der richtigen chronologischen Reihenfolge, sondern eigentlich gehört dieser Befehl in die Zeit, bevor er losgezogen ist. Aber damit hat jetzt am Ramban ein Problem. Er sagt nämlich, und dies ist nicht richtig. Denn wenn es so wäre, wäre Abraham die Hauptperson bei dem Zug aus seinem Vaterhaus auf Gottes Befehl hin gewesen. Und sein Vater Terach ging aus eigenem Entschluss mit ihm. Aber die Schrift sagt, und Terach nahm seinen Sohn Abraham. Also Terach ist die Hauptperson. Und lehrt, dass Abraham mit seinem Vater und auf dessen Rat hin aus Ur-Kasdim auszog, um in das Land Kanaan zu gehen. Und auch hätte der Schriftvers, und jetzt kommen wir bis zum Buch Josua, der sagt, und ich nahm euren Vater, den Abraham, von jenseits des Flusses und führte ihn durch das ganze Land Kanaan, lauten müssen, und ich nahm euren Vater aus Ur-Kasdim. Also Ur-Kasdim in Babylon weiter südlich, während eben jenseits des Flusses, des Euphrat, auch noch weiter im nördlichen Syrien sein kann. Aber die Hauptsache weißt du schon, also damit wendet sich Ramban an den Leser, von dem, was wir im vorigen Wochenabschnitt geschrieben haben. Dass Haran sein Land war, dort war sein Geburtshaus und es war immer schon das Land seines Vaters gewesen und dort wurde ihm befohlen, es zu verlassen. Also da verweist jetzt Ramban zurück auf das, was er schon zu Vers 11, 28 geschrieben hat. Und das habe ich in der Fußnote kürzer zusammengefasst, denn das ist ziemlich lang bei ihm. Also Ramban sagt zunächst mal, es kann nicht sein, dass Abrahams Geburtshaus wirklich in Ur-Kasdim war. Denn nach der Genealogie, die wir vorher im letzten Abschnitt hatten, ist Abraham Nachkomme Schems. Aber Ur-Kasdim ist nach Genesis 10,10 eine Stadt, die den Chamiten und nicht den Nachkommen Schems gehörte. Also von daher kann es nicht sein, dass Abraham dort seinen Geburtsort hat. Und geht auch nochmal auf Josua 24 ein, wo es eben nämlich heißt, dass die Väter schon immer jenseits des Flusses saßen. Und das ist eben auch, also wenn sie schon immer da waren, war das ihr Geburtshaus. Und einen weiteren Vorteil, den man bei der Erklärung hat, ist, dass wir erklären können, warum es heißt, dass Terach aus Ur-Kasdim mit Abraham und seinem Neffen Lot auszieht, aber Nachor, der Bruder Abrahams, verloren gegangen ist sozusagen. Nämlich, wenn wir sagen, ursprünglich stammte Terach aus Haran und dort wurden Nachor und Abraham geboren und von Nachor wird auch später, als die Heiratsvermittlungen für Isaak kommen werden, wird dessen Stadt auch als Aram Naharaim, was sich eben genau auf den Fluss, den Nahar bezieht, bezeichnet. Also die beiden wurden in Haran geboren. Und dann, was sozusagen die Bibel nicht ausdrücklich erzählt, zog Terach mit seinem einen Sohn Abraham nach Ur-Kasdim, während Nachor offensichtlich in Haran geblieben ist. In Ur-Kasdim wurde dann Haran geboren, so wie es auch ausdrücklich gesagt wird, und starb auch dort. Und danach zog dann Terach mit Abraham und Harans Lot zurück nach Haran, wo Nachor immer geblieben war. Also wir haben sozusagen von Haran nach Ur-Kasdim und wieder nach Haran zurück, um dann sagen zu können, Haran ist im Grunde genommen der Ort, von dem ursprünglich Abraham stammt und Ur-Kasdim war eigentlich nur ein Zwischenspiel. Also das ist der Versuch, wie unter Zuhilfenahme von vielen biblischen Versen und auch mit dem Versuch, die in Übereinstimmung zu bringen, Ramban erklärt, dass dieser Ruf Gottes an Abraham tatsächlich in Haran geschieht, aber dass Haran eben nicht eine Zwischenstation, sondern sein wirklich das Land, in dem er geboren war und in dem auch sein Vater schon gelebt hatte, war. War das nachvollziehbar? Denn ich sehe, kommt gerade schon die erste Frage. So.
Ja,
Ja,
hierzu
Julian.
die Frage. Sie sprechen immer von Abraham. Hier ist doch aber nur die Rede von Abram. Von Abram. Das heißt also, wir
Ja,
kommen jetzt.
ich könnte natürlich auch sagen, ich rede vorläufig jetzt von Abram, bis er in Abraham umbenannt wird. Aber es ist sozusagen, weil das ein späterer Name ist, ist es einfach die Gewohnheit, Abraham zu sagen. Aber es ist
Ach
natürlich auch
so,
möglich,
aber
Abraham zu sagen.
wir kommen noch drauf, warum der Name geändert wird. Nachher irgendwann.
Da hatte ich jetzt keinen Text spezifisch zu ausgewählt, muss ich sagen, gerade zu dem
Also ich
Thema.
halte den für enorm wichtig.
Es gibt enorm wichtige Texte in dem ganzen Abschnitt. Leider
Okay.
werden wir uns nicht auf alle
Okay.
einlassen können.
Gut, danke.
Ja, dann würde ich zu diesem Anfang noch einen kurzen Text von Benno Jakob, den wir auch vom letzten Mal schon kennen, hinzufügen, der die universale Bedeutung Abrahams zum Ausdruck bringen möchte. Und das könnte man sagen, das ist wirklich eine typische Interpretation eines deutschen Rabbiners aus dem 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, dem es ganz wichtig ist, die universalen Aspekte des Judentums zu betonen und nicht nur die partikularen, was ja eine dauernde Spannung durchaus im Judentum ist. Und Benno Jakob schreibt also zu diesem Wort Gottes oder dem Segensversprechen an Abraham, es ist eine überströmende Fülle des Segens, die sich aus dieser Gottesrede ergießt. Fünfmal das Wort Segen, wie fünfmal das Wort Licht bei dem allerersten göttlichen Schöpfungswort. Es ist eine zweite Welt, die mit Abraham ins Dasein gerufen wird. Die Welt des Segens durch Menschen für Menschen. Es kommt darin der großartigste religiöse Universalismus zum Ausdruck, den kein Prophet hat übersteigern können und den man vergebens zu verkleinern sucht. Da wendet er sich gegen die älteren protestantischen Exegeten. am Anfang der Geschichte Israels stehend, ist sich die Tora voll des Letzten bewusst, worauf sie hinausgehen soll. Im Grunde genommen auch hier eine Aussage zu sagen mit Abraham, von dem es ja heißt in Genesis 12, er soll ein Segen für alle werden, dass das wirklich im Grunde genommen auch das Ziel der Tora, die auf die ganze Menschheit gerichtet ist, betonen soll. Dann kämen wir jetzt als nächstes schon zu einer Geschichte, die, denke ich, gerade aus heutiger Perspektive eben enorm problematisch ist, dass Abraham seine Frau, würde man heute wahrscheinlich sehr schnell sagen, preisgibt, um sein eigenes Leben zu retten. Und in Kauf nimmt, dass sie in den Harem von Pharao gebracht wird und wer weiß, was ihr da passieren wird. Und die mittelalterlichen Ausleger waren sicher keine Feministen im heutigen Sinne, aber sie haben durchaus begriffen, dass da ein Problem ist und haben also versucht, damit umzugehen. Und ich habe jetzt zwei Beispiele, die in unterschiedliche Richtungen gehen, gebracht. Der eine von Radak. Abraham fürchtete sich, als er sich Ägypten näherte und an dessen Grenze kam und sah, dass dessen Bewohner hässlich waren. Er fürchtete sich, dass sie sehen werden, dass seine Frau von schöner Gestalt ist und sie sie begehren werden. Denn wenn er das von Anfang an gewusst hätte, hätte er nicht geplant, nach Ägypten zu gehen, sondern hätte gehungert und nicht seine Frau preisgegeben. Und seine Furcht war nicht, dass sie sie vergewaltigen und mit ihr schlafen würden, denn selbst wenn sie das einmal tun würden, so würden sie es doch nicht viele Male tun, dass sie vor seinen Augen mit ihr schlafen. Denn das wäre großer Hamas, Sie haben wieder dieses Wort, das wir vor der Sintflut hatten. Und die Bewohner der Welt werden Hamas nicht dauernd dulden. Aber ihn zu töten wäre ein einmaliges Tun. Und danach würde sie ihnen ohne Hamas preisgegeben sein, denn sie wird keinen Mann mehr haben. Und davor hatte Abraham Angst und verließ sich nicht auf die Verheißung, die ihm Gott gegeben hatte. Denn er sagte sich, dass vielleicht die Sünde dazu führen könnte. Und ebenso hatte unser Vater Jakob Angst nach der Verheißung Gottes. Und es ziemt sich für jeden Gerechten, sich nicht auf das Wunder zu verlassen und sich durch jede mögliche List zu schützen. Also Radak hat hier ein paar Argumentationsschichten. Das eine ist, er sagt, dass er, es ist ja auch wirklich im biblischen Text nicht sofort, dass Abraham Sarah als seine Schwester ausgibt, sondern erst als sie an die Grenze von Ägypten kommen. Und daraus zieht er jetzt den Schluss, dass Abraham nicht von Anfang an klar war, dass er in diese Situation kommen würde, sondern dass etwas nicht Voraussehbares war, sondern seine erste Entschuldigung. Und jetzt ist die Frage sozusagen, was glaubte er, was passieren würde? Und er meint, im Grunde genommen versucht Radak jetzt zu sagen, dass er um Sarahs Willen getan hat, was er tun würde. Und er geht davon aus, dass man damit rechnen muss, dass sie eher ihn töten werden, als sie dauernd zu vergewaltigen. Denn da geht er davon aus, so eine verheiratete Frau einer Massenvergewaltigung preiszugeben, ist etwas, was man von niemandem erwarten kann. Also auch von den schlimmsten Menschen nicht, das wird nicht geschehen. Sozusagen, das ist irgendwie ein ethischer Grundsatz, auf den man sich verlassen kann. Aber eine einmalige Handlung, ihn zu töten, muss man schon damit rechnen. Und danach als Witwe wäre sie sozusagen, ja, dem freien Verkehr preisgegeben. Das würde nicht mehr als Hamas gelten. Und darum eigentlich ist es wichtig, dass sie Abraham nicht verliert, damit sie selber nicht ohne Mann und damit als unverheiratete, preisgegebene Frau dasteht. Und dann das Zweite, sozusagen, das ist der innere Gang der Gedanken Abrahams, den er hier versucht zu erklären. Und das andere ist nochmal eine theologische Frage. Gott hat doch Abraham verheißen, dass er ihm das Land gibt und dass er ihm Nachkommen gibt. Wieso hat Abraham überhaupt Angst? Also man könnte fragen, sowohl vor der Hungersnot als auch, dass seiner Frau was passiert. Und hier sagt er, es ziemt sich für jeden Gerechten, sich nicht auf das Wunder zu verlassen. Und das ist in der Tat eine große Tradition im Judentum, dass Man sagt, einfach nur denken, Gott wird schon helfen, reicht nicht. Man muss erstmal alles Menschenmögliche getan haben und danach kann man sich dann auf Gott verlassen. Aber sozusagen einfach blind Dinge zu tun, ohne an Gefahren zu denken, nur weil man meint, Gott wird einen schon retten, das geht also nicht. Also so versucht es Radak zu machen. Ramban sieht das etwas anders und fängt gleich damit an, wisse, dass unser Vater Abraham aus Irrtum eine große Sünde begeht. Und das ist auch, was ich immer wieder faszinierend finde bei den jüdischen Exegeten, sie sind nicht der Meinung, dass sie Leute reinwaschen müssen. Die Bibel stellt die auch selbst die auserwählten Gestalten nicht fehlerlos dar und auch die Exegeten sind nicht der Meinung, dass sie das so tun müssen, sondern sie sind der Meinung, dass man auch was kritisieren darf und finden unter Umständen auch im Haupttext oder im Subtext auch Hinweise darauf, dass man das sehen kann. Also damit fängt Ramban also wirklich mit ganz scharfen Worten an und sagt eben, dass unser Vater Abraham aus Irrtum eine große, also aus Irrtum ist noch ein kleines bisschen eine Entschuldigung, aber trotzdem ist es eine Sünde, beging, dass er seine gerechte Frau wegen seiner Angst, getötet zu werden, in die Gefahr der Sünde brachte. Und er hätte auf ihn vertrauen müssen, dass er ihn, seine Frau und alles, was ihm gehört, rette. Denn Gott hat die Kraft zu helfen und zu retten. Auch sein Hinausziehen aus dem Land, das ihm zu Beginn anbefohlen worden war, wegen des Hungers, war eine Sünde, die er beging. Denn Gott rettet in der Hungersnot vor dem Tod. Und wegen dieser Tat wurde über seinen Samen das Exil in Ägypten durch Pharao verhängt. Also Ramban sieht es umgekehrt wie Radak. Er meint, man muss ja auf Gott vertrauen. Zumindest jemand, der so eindeutige Verheißungen bekommen hat. Wenn man solche Verheißungen nicht hat, ist es vielleicht was anderes. Aber wenn Gott schon ihm so seinen Beistand versprochen hat, dann hätte Abraham eigentlich nicht zu irgendwelchen Listen greifen müssen und hätte nicht mal das ihm verheißene Land verlassen dürfen. Und er geht wirklich so weit, dieses Tun Abrahams als Grund dafür zu sehen, dass die Israeliten später in Ägypten versklavt werden. Und dann da kommen wir auch zu einem Problem, das die jüdischen Exegeten sehr stark beschäftigt hat. Denn das babylonische Exil ist klar, das ist Strafe für Götzendienst, für Nicht-Einhalten der Tora. Aber ganz eindeutig wird in der Tora nicht gesagt, dass die Sklaverei in Ägypten eine Strafe ist. Und das ist ein Problem für den Tun-Ergehens-Zusammenhang, der für die mittelalterlichen Exegeten selbstverständlich ist. Und es kann nicht sein, dass Gott die Israeliten in die Sklaverei kommen lässt, wenn sie nicht irgendwas getan haben, warum sie das verdienen. Und von daher versucht man, alle möglichen Erklärungen zu finden. Und Ramban sieht es eben hier. Und er stützt sich auch, das ist etwas, was er vorher in seinem Kommentar beschreibt, darauf, dass er im Grunde genommen die Geschichte hier von Abraham und Sarah parallel ist zu der Geschichte der Israeliten in Ägypten. Denn auch die Nachkommen, also Jakob und seine Söhne, werden ja nach Ägypten kommen wegen einer Hungersnot. Und auch dort werden sie unterdrückt werden. Die Frauen, und auch hier ist der Gedanke, die Frauen werden am Leben gelassen, während die männlichen Kinder ja in den Nil geworfen werden sollen. Also auch das. Und die Israeliten werden schließlich auch mit großem Besitz hinausziehen. Und man wird sie sogar nach all den Plagen, wird man sie sogar dringend loswerden wollen und sie vertreiben, so wie es Pharao mit Abraham und Sarah macht. Also durch diese wirklichen Parallelen kommt er dazu. Und das ist auch, und man kann ja wirklich im Buch Genesis viele Vorgreifen auf die spätere Geschichte der Kinder Israels sehen. Und das ist wirklich ein Prinzip, dass man sagt, das, was den Vätern geschieht, ist schon ein Vorzeichen für das, was den Kindern geschehen wird. Ja, dann würde ich hier nochmal einhalten und ja, was, wie kommen diese Erklärungen an?
Ich würde gerne
Vision und da ist eben jener Satz, der auch unterschiedlich übersetzt werden kann, in vielen christlichen Übersetzungen einfach hat, Abraham glaubte Gott, eben in Reaktion darauf, dass er vorher vor Gott geklagt hat, wie verheißt du mir Nachkommen, Ich habe doch überhaupt noch nicht mal einen einzigen Sohn, und Gott ihm sagt, du wirst einen Sohn haben. Und darauf, und das ist einer der Texte, wo Paulus in Römer 4 und Galater 3 im Grunde genommen einen Gegensatz zur Tora aufbaut. Oder das ist natürlich auch eine Frage, auch Paulus kann man unterschiedlich interpretieren, und so ist es auch geschehen im Laufe der Geschichte, aber hier irgendwo zu sagen, Abraham ist eine Alternative zu dem Leben nach der Tora, zu sagen, man braucht nicht das Einhalten des Gesetzes, sondern der bloße Glaube genügt. Und hier habe ich jetzt die Beispiele von zwei modernen Rabbinern, die eben diese christliche Theologie kennen, gebracht. Das kann man, bei den mittelalterlichen Exegeten ist das nicht völlig unmöglich, dass sie das auch gekannt haben, aber wahrscheinlich weniger ausführlich als die Rabbiner des 19. und 20. Jahrhunderts, die natürlich das Neue Testament gelesen haben, die christliche Exegese gelesen haben, und die sich jetzt damit auseinandersetzen. Als erstes Beispiel habe ich Samson Raphael Hirsch gebracht, orthodoxer Rabbiner in Oldenburg, Emden und Frankfurt, der als einer der wichtigsten orthodoxen Rabbiner in Deutschland, der als Begründer der sogenannten Neo-Orthodoxie gilt, einerseits eben sagte, natürlich, wir halten weiter die Tora, wir studieren die Tora, aber wir können auch Weltbürger sein, in der allgemeinen Gesellschaft leben, weltliche Wissenschaften studieren, und die beiden Dinge können übereingehen. Und er hat einen Kommentar zum ganzen Pentateuch verfasst, also seine Ausgabe mit dem hebräischen Text plus Übersetzung plus der Erläuterung. Und er übersetzt halt diesen Vers, er aber hatte seine ganze Zuversicht auf Gott gesetzt. Und dies achtete er ihm als Pflichtgerechtigkeit. Und dieses, was er übersetzt, hatte seine ganze Zuversicht, das ist das hebräische Verb he'emin, und das Substantiv dazu ist emuna. Und dazu schreibt er jetzt, emuna ist nicht Glauben, mit welchem Worte man diesem Kernbegriff des jüdischen Bewusstseins seinen eigentlichen Inhalt raubt. Glauben ist ein Verstandesakt, ist oft nur ein bloßes Dafürhalten, ist immer nur ein Fürwahrhalten aufgrund der Einsicht und Versicherung eines anderen. Indem man Religion zum Glauben macht, dann das Wesen von Religion in das Fürwahrhalten für den Verstand ganz unkonstruierbarer Sätze gelegt hat, hat man die Religion aus dem Leben gebannt, hat sie zu einem Katechismus von Glaubensparolen gemacht, die einst beim Einlass ins Jenseits abgefordert würde. He'eminbe ist das Setzen unseres ganzen theoretischen und praktischen Haltes, unserer Leitung, unserer Kraft und Festigkeit in Gott. Schon der Verbalbegriff von Amman ist ein vorwiegend praktischer. Umman ist der Bildner, Omen der Menschenbildner, Erzieher. He'eminbe heißt also Gestaltung, Bildung, Erziehung, Leitung seines ganzen Seins und Strebens in Gott setzen, sich ganz Gott überlassen, sich Gott als bildungsgefügigen Stoff hingeben, kurz, sich und alles seinem Gott anheimzustellen. Vayachashvehu lo tzedakah kann nun hier heißen, Abraham hatte seine ganze Zuversicht in Gott gesetzt und achtete es ihm, Gott, als Wohltat. Das heißt, er war überzeugt, dass auch der von ihm beklagte kinderlose Zustand, auch wenn er nicht begriff, nichts als eine durch das ihn zu begründende Heil fördernde Gotteswohltat sei. Wahrscheinlich ist jedoch Gott das Subjekt. Gott achtete ihm die von ihm bewährte Emuna als Tzedakah, als die volle, pflichtgetreue Lösung seiner Lebensaufgabe. Samson Raphael Hirsch erwähnt christliche Exegeten, das Neue Testament hier mit keinem Wort. Aber aus den Zeilen kommt es ziemlich eindeutig zum Ausdruck, wenn er eben hier seine jüdische Sicht, wie Christen Glauben verstehen, darstellt und eben auch von dem Katechismus spricht, sagt er im Grunde genommen, ohne zu zitieren, was er davon hält, und versucht eben auch, was er als christliche Gegenüberstellung von Glauben und Werken anzusehen, zu sagen, es macht keinen Sinn, das gegenüberzustellen. Denn in diesem Begriff, dem hebräischen Begriff von Emunah, geht es im Grunde auch um etwas Tun und nicht um etwas theoretische Glauben. Benno Jakob, der zwei Generationen später ist und auch konservativer, nicht orthodoxer Rabbiner war, hat sich weniger geniert, eindeutig zu sagen, auf wen er sich bezieht. Benno Jakob übersetzt den Vers, da verließ er sich auf ihn und er rechnete es ihm zum Guten an. Heminbe, in Bezug auf die Zukunft zu jemandem Vertrauen haben und ohne dem Zweifel oder Kleinmut Raum zu geben, ihm glauben, sich auf ihn verlassen, an ihm festhalten. Die christlichen Exegeten stehen noch in dem Banne von Römer 4 oder Galater 3, wo der christliche Glaube auf unsere Stelle gegründet wird, wenn sie eine Auseinandersetzung damit für nötig halten. Zum Beispiel Holzinger, Gunkel, Delitzsch, den er hier zitiert, nicht irgendwelches äußere gesetzliche Werk, sondern der Glaube rechtfertigte Abraham, den damals noch Unbeschnittenen vor Gott. Ein vorchristliches Schriftzeugnis dafür, dass der Mensch nicht auf dem Wege des Gesetzes, sondern, und wenn du Jakob kannst fast nicht mehr hören, könnte man sagen, und so weiter, schreibt er dann, unsere Stelle hat damit nichts zu tun. Weder ist Herr Emin Glauben, noch Tzedaka die Rechtfertigung des Paulus. Gottes Vayachashveha ist die Antwort auf Abrahams Herr Emin. Gott lässt keinen guten Willen und Gedanken ungedankt und ungelohnt. Ja, so haben wir den Versuch, also auch jüdischer Exegeten etwas christlicher Exegese entgegenzusetzen. Man muss wahrscheinlich damit rechnen, dass eher wenige christliche Exegeten das gelesen haben und dann auch weiter die Dinge weiterentwickelt haben, zu ihrer Zeit zumindest. Heute sieht das natürlich nochmal anders aus auch. Und ich würde manchmal sagen, ich wünschte mir, in Israel gäbe es viele Rabbiner, die in der Lage wären, sowas zu machen. Denn bei Rabbinern in Israel heute, es sei denn, sie stammen aus Europa oder aus Amerika, ist solche Kenntnis von Christentum einfach nicht verbreitet. Und die kämen wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, dass solche Dinge vorliegen. Und von daher finde ich das auch so wichtig, das hier in dieser deutsch-jüdischen Tradition zu sehen. Ja, Rückmeldungen dazu. Herr Schad. Nämlich wie die Darstellung der Tiere dann auch symbolisch gesehen wird. Da haben wir ja im Midrash Genesis Rabbah es hat vorher noch eine andere Erklärung gebracht, oder das dreijährige Kalb weist auf Babylon hin, welches drei Könige, Nebukadnezar, Evil-Merodach und Belshazzar, gestellt hat. Die dreijährige Ziege auf Medien, welches ebenfalls drei Könige, Koresh, Darius und Achashverosh, gestellt hat. Der dreijährige Widder endlich weist auf Griechenland hin. Nach Rabbi Elazar haben die Griechen alle Weltgegenden bezwungen, nur die morgenländische nicht. Allein Rabbi Jochanan wies auf Daniel 8,4 hin. Unter der Taube ist Edom zu verstehen. Warum heißt es so? Es stellt sich wie eine Taube, ist aber ein Räuber. Also hinter dieser Auslegung steht im Grunde genommen die Konzeption, die in der Bibel im Buch Daniel kommt, von den vier Reichen, die eben Babylon, klassisch eigentlich Babylon, Medien, Persien und Griechenland sind. Und in späteren Zeiten werden dann Medien und Persien zu einem zusammengezogen und nach Griechenland kommt dann Rom. Und Rom wird als Codename sozusagen mit Edom verbunden. Das werde ich sicher auch noch mal bringen, wenn wir die Wochenabschnitte über Jakob und Esau, der ja der Vater von Edom ist, haben. Und dann in der mittelalterlichen jüdischen Tradition ist Edom dann die christliche Kirche, also das christlich gewordene Rom. Und das erklärt auch vieles an der Polemik, die da ist, wenn eben die Edom, also die christliche Oberherrschaft, unter der man steht, mit der Taube verbunden wird. Aber wir sehen auch gleich in der Interpretation von Rashi, dass man, gerade weil es hier sich um Bilder handelt, das auch ganz anders interpretieren kann, wenn wir nämlich gleich bei der Taube sehen. Wie die Völker mit Stieren, Widdern und Böcken verglichen wurden, wie es heißt, viele Stiere umgeben mich und der Widder mit den Hörnern, den ich sah, ist der König von Persien. Und der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und Israel, jetzt nicht Edom, sondern Israel, wurde mit der Taube verglichen, wie es heißt, meine Taube in den Spalten des Felsens. Daher zerteilte er die Tiere, eine Anspielung darauf, dass die Völker vergehen und verschwinden. Und den Vogel zerteilte er nicht. Eine Anspielung darauf, dass Israel auf ewig bestehen wird. Und dann haben wir noch den Vers, und Abraham scheuchte ihn, also den Raubvogel, der auf die toten Tiere herabkommt. Eine Anspielung darauf, dass David, der Sohn Isais, kommen und sie vernichten wird. Aber der Himmel wird es ihn nicht tun lassen, bis der Messias-König kommen wird. Hier sieht man vielleicht auch, wie solche Lektüre der Bibeltexte eine Art zumindest geistliche Flucht wird für Menschen, die unter einer feindlichen Oberherrschaft leben, die unter einschränkender Gesetzgebung leben. Bei Rashi kommt dazu, dass er zwar nicht selber mit ansehen musste, aber 1096 war das Massaker an der jüdischen Gemeinde von den Gemeinden von Mainz, Worms und Speyer, als die Kreuzfahrer zum ersten Kreuzzug aufgebrochen sind. Rashi hat damals schon nicht mehr in Worms gelebt, sondern wieder in Troyes, aber es waren Menschen, die er gekannt hat, die umgekommen sind in dem Kreuzzugpogrom. Und von daher merkt man gerade bei ihm die Empfindlichkeit gegen die christliche Herrschaft, die zu so viel Blutvergießen geführt hat. Und da sieht man natürlich auch, anders als wir es bei Benno Jakob am Anfang gesehen haben, ist es hier weniger universal, sondern zu sagen, auch wenn sie uns noch so unterdrücken, wir werden trotzdem durchhalten. Das ist dann auch der Versuch, das zu interpretieren. Und ist, denke ich, in einer solchen Situation auch noch irgendwo verständlich. Eine andere Frage wäre, wenn man sowas heute aktualisieren will. Aber wenn eine verfolgte Minderheit solche Interpretationen bringt, ist es natürlich auch irgendwo ein Versuch, mit solchen Interpretationen auch Hoffnung zu behalten und in der Bibellektüre Ausblick auch auf eine Zukunft, die vielleicht besser als die Gegenwart sein wird, zu finden. Dazu Anmerkungen?
Ich bin ja immer erstaunt, wie man auf diese, wie man auf diesen Ursprung oder auf diese Geschichten kommt. Also im Kontext möchte doch der Abraham nur wissen oder nur so eine Gewissheit bekommen. Wie soll ich es merken, dass ich der Erwählte bin oder so? Und dann kommt diese Opferzeremonie und danach so ein unruhiger Schlaf und Albträume und so weiter. Das finde ich immer wahnsinnig spannend. Also die platte Antwort wäre ja, wieso der Beweis, dass ich es bin, der eine Gott, der dir das verheißt und dass die Verheißung wahr werden wird, liegt in dem richtigen Deuten eines Tieropfers. Und ja, das ist so altertümlich, dass wir einfach das gar nicht verstehen können, wenn wir uns nicht damit vertieft auseinandersetzen. Das kann man ja im Grunde nur im Grunde überlesen, wenn man sich nicht zwingt, darüber mal nachzuforschen. Oder wie
ich glaube, das ist genau das Problem irgendwo an dem Text. Also sozusagen, warum reicht es nicht, dass Gott einfach Abraham verspricht und du wirst den Sohn bekommen und du wirst das Land bekommen? Warum braucht es diese ganze Zeremonie? Genau. Und wenn die Zeremonie schon dann da ist, dann ist natürlich schon klar, dann fragt man sich, warum gerade drei Tiere? Und warum drei, die zerteilt werden und eines, das nicht zerteilt wird? Und sozusagen, das Rätselhafte an diesem Bild lädt dazu ein, dass man versucht, eine symbolische Erklärung zu finden. Ich meine, das führt Rashi vorher an. Es gibt einen Vers aus Jeremia, der zunächst mal klar macht, jetzt abgesehen von der Bedeutung der einzelnen Tiere, dass es wohl eine Art Bundesschlussritus gab, bei dem man zwischen zerteilten Tieren durchgegangen ist. Also auch, warum auch immer es solchen Ritus gab, aber das kann man vielleicht noch irgendwo sozusagen historisch nachvollziehen. Aber es ist halt immer noch die Frage, warum gerade solche Tiere und was ist deren Bedeutung? Und man kann natürlich auch einfach sagen, irgendwelche Tiere müssen es ja sein sozusagen und kann auch versuchen, das nicht weiter allegorisch auszulegen. Aber es ist klar, dass gerade solche Dinge natürlich die Fantasie beflügeln. Und weil es ja eben auch das Buch Daniel gibt, wo wirklich Daniel hat diese Konzeption von den vier Reichen und eben auch den Vergleich des Königs von Persien mit dem Widder und des Königs von Griechenland mit dem Ziegenbock. Dann hat man, also wenn man dann schon mal sucht, hat man dann, würde ich sagen, innerbiblisch noch die relativ plausibelste Methode, das irgendwo weiter zu erklären. Und dahinter steht eben diese lange Tradition von den vier Reichen, nach denen, und was eben aus Daniel 7 kommt und dann weiter entwickelt worden ist, nach denen dann die messianische Erlösung kommt. Ja, dann habe ich noch einen weiteren Aspekt aus Genesis 15, denn Gott kündigt ja in dieser Vision Abraham an, dass seine Nachkommen eben vier Generationen lang unterdrückt werden. Und dann heißt es, und auch das Volk, dem sie dienen, werde ich strafen. Und jetzt kommt die Frage, die Exegeten beschäftigt, wie kann Gott die Unterdrücker für die von ihm selbst verhängte Unterdrückung bestrafen, wenn das Gottes Plan ist, dass Abrahams Nachkommen unterdrückt werden müssen, ist es doch unfair, diejenigen, die sie unterdrücken werden, dafür zu bestrafen. Das ist ein philosophisches Problem, das kommt. Und Ramban bringt hier wieder auch Vorgänger in seiner Erklärung, wie man das erklären kann. Und zwar ist es auch, der Vers fängt eben an, und auch das Volk, dem sie dienen, werde ich richten. Warum heißt es und auch sozusagen? Er bringt jetzt erst Rashi, um es auszuweiten auf die vier Reiche, die Israel unterdrückten, so Rashi. Und dem Wortsinn nach heißt es, so wie ich deine Söhne mit Exil und Unterdrückung für die Sünde gerichtet habe, werde ich auch das Volk, dem sie dienen werden, für den Hamas, den sie ihnen antun werden, richten. Und richtig ist in meinen Augen das und auch bedeutet, obwohl ich über deinen Samen verhängt habe, Fremde in einem Land zu sein, das ihnen nicht gehört, und sie versklaven und unterdrücken werden, werde ich doch das Volk, dem sie dienen werden, für das, was sie ihnen antun, richten. Und sie werden nicht straffrei ausgehen, weil sie getan haben, was ich verhängt habe. Denn so war es in Ägypten, dass sie zu dem Bösen hinzufügten. Denn sie warfen ihre Söhne in den Nil, verbitterten ihnen das Leben und planten, ihren Namen auszulöschen. Und das ist die Bedeutung von werde ich richten, dass ich sie vor Gericht bringe, ob sie getan haben, wie über sie verhängt wurde, oder ihnen darüber hinaus Böses angetan haben. Und der Rav, damit ist Maimonides gemeint, erklärte im Sefer HaMadar, da er, Gott, über niemand Bestimmten verhängt hatte, hatten all die, die Israel Böses angetan haben, das Recht, es nicht zu tun, wenn sie es nicht wollten, weil es nicht über eine bestimmte Person verhängt war. Seine Worte, sagt jetzt wieder Ramban selber, scheinen mir nicht akzeptabel. Denn sogar wenn er verhängt hat, dass eines aus allen Völkern ihnen auf diese Weise Böses tun soll, und eines von ihnen kam den anderen zuvor und führte das Verhängnis des Heiligen, gepriesen sei er, aus, so hat es das Verdienst eines Gebotes erworben. Also Ramban versucht das Problem zu lösen, dass er sagt, einerseits tun sie zwar das, was Gott verhängt hat, aber sie haben übertrieben. Sie haben sie nicht nur unterdrückt, sondern sie haben eben ihre Söhne in den Nil geworfen und noch andere Dinge getan, die sie nicht nach Gottes Plan hätten tun müssen. Und Maimonides hatte die Überlegung, dass die Eigenverantwortung dadurch gewahrt wird, dass Gott ja nicht gesagt hat, der und der Pharao wird es sein, der sie versklaven sollen, sondern nur allgemein gesagt hat, sie werden unterdrückt werden. Und damit hatte eigentlich jeder zu sagen, ich will nicht derjenige sein, der das Verhältnis, das Verhängnis vollstreckt. Das soll bitte jemand anders machen. Und wer es dann eben doch tut, wird damit verantwortlich. Und dagegen sagt Ramban, aber wenn es darum geht, ein Verhängnis Gottes zu vollstrecken, ist doch der Erste, der bereit ist, es zu tun, lobenswert, denn er tut ja das, was Gott will. Und man sollte lieber nicht davor weglaufen, sondern im Gegenteil es tun. Das sind also die verschiedenen Lösungsmodelle, die hier für dieses Problem angeboten werden. Das wird uns sicher dann auch noch einmal zu Exodus kommen beschäftigen, wo es ja dann auch darum geht, dass die Ägypter mit Plagen geschlagen werden, aber es immer wieder heißt, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet. Das bringt das Ganze auch nochmal auf die Spitze natürlich. Und das hat auch die Ausleger natürlich enorm beschäftigt, wie man damit umgehen kann. Das ist hier sozusagen so ein erster Ausblick in dieses Problem hinein. Mir ist es auch erst aufgefallen, muss ich sagen, als ich angefangen habe, die Ausleger zu lesen. Und sozusagen bloß vom biblischen Text wäre ich, glaube ich, auf die Problematik noch gar nicht so schnell gestoßen.
Herr Müller, dazu noch.
Aber welche Wahl hatten denn die Ägypter?
Die Konkurrenz zwischen den beiden Frauen. Auch hier ist die Frage, was halten die Exegeten davon, wie Sarah mit Hagar umgegangen ist? Radak schreibt dazu, und Sarah behandelte sie hart. Sie übertrieb und ließ sie schwerste Arbeit tun. Und vielleicht schlug sie sie und verfluchte sie. Und Hagar konnte es nicht ertragen und floh vor ihr. Und Sarah handelte in dieser Sache nicht ethisch und nicht barmherzig. Nicht ethisch, denn obwohl Abraham auf seine Ehre verzichtete und ihr sagte, tu ihr, was in deinen Augen gut ist, wäre es angemessen gewesen, dass sie um seinetwillen ihre Hand zurückgehalten hätte. Nicht barmherzig und gutherzig, denn es ist angemessen, dass der Mensch nicht seine ganze Macht gegen jemanden, der ihm untersteht, anwendet. Und was Sarah tat, war nicht gut in den Augen Gottes, wie der Engel zu Hagar sagte, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und Abraham hinderte Sarah nicht daran, sie hart zu behandeln, um des Hausfriedens willen, obwohl es in seinen Augen schlecht war. Und diese ganze Geschichte wurde in der Tora aufgeschrieben, damit der Mensch aus ihr gutes Handeln lerne und sich vom bösen Handeln entfernen. Und in eine ähnliche kritische Richtung geht auch Ramban. Und Sarah behandelte sie hart und sie floh vor ihr. Unsere Mutter Sarah sündigte mit dieser harten Behandlung und auch Abraham, dass er sie dies tun ließ. Und der Herr hörte ihr Elend und gab ihr einen Sohn, der ein Wildfang sein und den Samen Abrahams und Sarahs auf alle möglichen Arten hart behandeln würde. Also hier sehen wir schon, dass die Exegeten eher kritisch das sehen, dass Sarah Hagar hart behandelt. Und dieses Wort, das im biblischen Text benutzt wird, Inu, ist genau dasselbe Wort, das nachher im Buch Exodus für die Behandlung der Israeliten durch die Ägypter benutzt wird. Und auch das Wort, das in Genesis 15 kommt. Und von daher kann man, wenn also Ramban sagt ja schon allgemein, dass Hagars Sohn sozusagen den Samen Abrahams und Sarahs auf alle Möglichkeiten hart behandeln würde. Man kann auch die Linie weiterziehen. Das habe ich auch mal einem modernen jüdisch-israelischen Exegeten, der nicht religiös ist allerdings, Yahya Zakovic, gehört, der eben auch ganz klar zeigt, wie man auch an sprachlichen Parallelen zeigen kann, dass auf eine Art versteckt, aber doch konsequente Weise, die Bibel sagt, einer der Gründe dafür, dass die Israeliten in Ägypten versklavt worden sind, ist, dass Sarah ihre ägyptische Magd Hagar so behandelt hat. Das ist sozusagen die Retourkutsche dafür. Und zeigt auch nochmal, wie weit man hier bereit ist zu gehen, um Kritik an dem Verhalten Sarahs zu ändern, zum Ausdruck zu bringen. Und in eine völlig andere Richtung geht Rabbiner Zvi Yehuda Kohen Kuk, israelischer Rabbiner, der nach 1967 zum spirituellen Führer der religiösen Siedlerbewegung geworden ist und der das ganz anders sieht. Und natürlich steht im Hintergrund seiner Interpretation schon, dass Hagar und ihre Nachkommen, also Ismael, die Stammmutter und Stammvater der Araber und der Muslime damit sind. Und so schreibt also, oder eigentlich gesagt, das sind aufgezeichnete Dinge, Zvi Yehuda Kook, Sarah sah in der Prophezeiung auf konzentrierte und verschlossene Weise, dass von ihr Isaak geoffenbart werden muss. Die Fortsetzung der rassischen Dynastie des großen Volkes. Obwohl die Sache noch nicht offen zutage tritt. Daher sah sie es als notwendig und wichtig an, die Stellung der Herrin einzunehmen gegen die Verwischung der Bereiche, die die Magd vollzogen hatte. Auch wenn es nicht so angenehm ist und zu einem Gefühl der Depression, der harten Behandlung und der Beleidigung führt. Der Engel sagt zu Hagar, warum fliehst du? Du bist Sarahs Magd und sie ist die Obenstehende. Kehre daher zum richtigen Verhältnis zurück. Kehre zu deiner Herrin zurück und lass dich unter ihrer Hand hart behandeln. Und so setzt es sich fort in historischer Entwicklung von damals bis heute. Nach diesem Prinzip in der Ordnung der Generationen. In individueller Hinsicht können die Araber als Minderheit hier bleiben. Und wenn sie uns keine Schwierigkeiten machen werden, werden wir ihnen nichts tun. Aber vor allem muss klar sein, dass das Land unser ist. Hier sieht man, wie im Grunde genommen jemand, der natürlich die rabbinische Tradition kennt, aber aufgrund seiner politischen Situation zu einer Auslegung kommt, die diese ganze Kritik, die die mittelalterliche Exegese hat, überhaupt nicht mehr interessiert und im Grunde genommen seinen heutigen politischen Herrschaftsanspruch zum Ausdruck geben will. Und das ist eine Interpretation, die gar nicht mal so wenig verbreitet ist heute. Und ich fand es auch gerade spannend, sie eben nochmal im Vergleich zu der mittelalterlichen Exegese, die doch da viel differenzierter ist, würde ich sagen, geht und nicht der Meinung ist, dass man Hagar so einfach als die Magd, die sich unterwerfen muss, hinstellt. Ich lese noch gerade ein paar unterschiedliche Beispiele zu Hagars Einschätzung im Midrash Genesis Rabbah und wenn wir dann noch ein paar Minuten haben und noch jemand was sagen möchte, können wir das auch noch tun. Hagar war die Tochter Pharaos. Und als Pharao sah, was Sarah in seinem Haus geschah, nahm er seine Tochter und gab sie ihr. Er sagte, besser meine Tochter ist Magd in diesem Haus und nicht Herrin in einem anderen Haus. Und Sarai, die Frau Abrams, nahm die Ägypterin Hagar, ihre Magd. Sie nahm sie mit Worten, sagte ihr, glücklich bist du, dass du diesem heiligen Körper anhängst. Und das Hagar die Chance bekommt, sich an Abraham anzuschließen. Darum geht es. All die Jahre, die Sarah keine Kinder bekam, war sie schön wie eine Braut unter dem Trauhimmel. Und die Frauen kamen und erkundigen sich, wie es Sarah ging. Und Sarah sagte zu ihnen, geht hinaus und erkundigt euch, wie es dieser Armseligen, Hagar, geht. Und Hagar sagte zu ihnen, Sarai, meine Herrin, ist im Verborgenen nicht wie nach außen hin. Sie erscheint gerecht, ist aber nicht gerecht. Wäre sie gerecht, seht, wie viele Jahre sie nicht schwanger geworden ist. Ich aber bin in einer Nacht schwanger geworden. Hier wird also mal der Stolz Hagars oder ihrer Hochmut Sarahs gegenüber wird ja nicht kritisch gesehen. Und sozusagen vielleicht der positivste Ausspruch, der sich über Hagar findet, ist dann, der Heilige gepriesen sei er, sprach nie mit einer Frau, nur mit jener Gerechten. Da steht die Tatsache hinter, dass es in der Tora wirklich keine andere Frau gibt, zu der Gott spricht. Es gibt nochmal einmal im Buch der Richter, die ungenannte Frau des Manoach, zu der spricht der Engel Gottes auch. Und da wird dann Simson, der Richter, geboren werden. Aber in der Tora gibt es keine zweite Frau, zu der Gott direkt spricht. Und da irgendwo auch zu sehen, er muss sie offensichtlich eine besonders Gerechte sein. Ja, also wir haben noch eine Minute, aber sozusagen, wenn ich wegrennen muss und noch Anmerkungen da sind, können wir das auch noch gerne machen.
Ja, hat man nicht.